Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
In der Türkei stürmt die Polizei die Redaktionsräume der Zeitung Zaman, die seitdem unter staatlicher Zwangsverwaltung steht. Zahlreiche Journalisten stehen vor Gericht. In Polen beschließt die Regierung ein Mediengesetz, das ihr Einfluss auf die Besetzung von Stellen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verschafft. Und bei uns versetzt ein Paragraph aus dem 19. Jahrhundert ein Land in mediale Hysterie. Selten ist so viel über Presse- und Meinungsfreiheit gesprochen worden wie in diesen Tagen. Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit sprechen wir heute mit dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall. Hallo Herr Überall.
Hallo Herr Landsberg.
Vor dem Gespräch stellen wir Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Frank Überall ist seit November Vorsitzender des DJV. Für seine Amtszeit hat er sich unter anderem vorgenommen, den Menschen die Arbeit von Journalisten zu erklären. Über Erfahrung im Erklären verfügt er. Als freier Radio- und Fernsehjournalist, Sachbuchautor und Professor an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Erst wenige Wochen im Amt hatte er gleich jede Menge Streitfragen zu kommentieren. Die Berichterstattung über die Silvesternacht in Köln, die Causa Böhmermann und damit zusammenhängend die Bedeutung von Presse- und Meinungsfreiheit. Herzlich willkommen bei Leitmedium Frank Überall.
In diesen Tagen wird sehr viel über Pressefreiheit, Meinungsfreiheit gesprochen, vielleicht so viel wie seit langem nicht mehr in Deutschland. Sehen Sie das eher mit einem lachenden oder mit einem weinenden Auge?
Na, auf jeden Fall mit einem großen weinenden Auge, denn das Problem ist ja, dass wir ein Problem haben und deswegen so viel darüber sprechen müssen.
Ja.
Man muss ehrlicherweise zugeben, dass der Tag der Pressefreiheit sonst als Gedenktag sozusagen öffentlich nicht so intensiv wahrgenommen wurde. Aber das hat sich natürlich jetzt fundamental geändert. Pressefreiheit, das war irgendwie wie Wasser, wie Strom in der Steckdose beispielsweise, das war einfach da. Das war selbstverständlich. Und mittlerweile erleben wir aus unterschiedlichen Richtungen, beispielsweise in der Türkei, aber auch hier in Deutschland, Angriffe auf die Pressefreiheit, die ich mir noch vor, sagen wir mal, 2 Jahren nicht hätte träumen können, lassen können.
Wer steht denn in der Verantwortung, die Meinungs- und Pressefreiheit zu schützen?
In erster Linie natürlich institutionell der Staat, aber letztendlich auch die Gesellschaft. Wir alle müssen darauf dringen, dass es Pressefreiheit, dass es Meinungsfreiheit gibt, sorgsam mit ihr umgehen und sie eben auch verteidigen gegen Angriffe von außen.
Jetzt sehen wir genau die Probleme. Es gibt Staaten bzw. Regierungen, die selbst diejenigen sind, die ihre Presse unter Druck setzen und genauso auch Gesellschaften, in denen die Presse ein schlechtes Standing hat. Stichwort Lügenpresse. Was ist denn zu unternehmen, damit sich diese Situation verbessert? Also wir haben ja tatsächlich zwei Punkte, an denen man ansetzen muss.
Na gut, da könnte man jetzt eine ganze Medienvorlesung draus machen. Ich arbeite ja auch als Wissenschaftler an einer Hochschule in Berlin und Köln. Aber ja, zum einen müssen wir in der internationalen Arena uns immer wieder deutlich einsetzen für Menschenrechte. Und dazu gehört eben auch das Grundrecht auf Pressefreiheit bzw. Meinungsfreiheit. Und ein paar nette Worte am Rande noch zu verlieren, reicht da nicht aus. Unter internationalen, unter diplomatischen Partnern muss man an der einen oder anderen Stelle dann auch mal deutlich werden und klar machen, dass uns das wirklich wichtig ist. Gerade in Bezug auf die Türkei sollte uns das gerade sehr, sehr wichtig sein, weil es geht nicht nur um innertürkische Angelegenheiten, sondern auch darum, dass auch internationale, ja auch deutsche Journalisten im Moment an der Arbeit gehindert werden. Das ist schlicht und einfach ein Skandal. Gesellschaftlich hier in Deutschland haben wir auch einiges aufzuarbeiten. Die Garantie der Pressefreiheit wird manchmal von Polizeibehörden nicht so ernst genommen wie die Garantie der Demonstrationsfreiheit. Stichwort rechtsextreme oder rechtspopulistische Demonstrationen, zum Beispiel im Umfeld von Pegida, werden immer häufiger Kolleginnen und Kollegen angegriffen, und zwar nicht verbal, sondern wirklich körperlich angegriffen. Da fliegen Flaschen, da fliegen Steine, da fliegen Böller und die werden ganz gezielt auf Journalistinnen und Journalisten geworfen. Da werden Kollegen verfolgt nach der Demonstration, es werden fingierte Todesanzeigen veröffentlicht. Es geht ganz klar um eine Strategie der Einschüchterung.
Stichwort Türkei. Präsident Erdogan ist nicht ganz unschuldig daran, dass wir momentan so viel über Presse- und Meinungsfreiheit hier auch in Deutschland sprechen. Noch vor der Causa Böhmermann gab es den Fall Extra 3, weshalb der deutsche Botschafter einbestellt worden ist. Sie sagten eben, auch in der Diplomatie muss es vielleicht nochmal andere Wege gehen, die beschritten werden müssen. Haben Sie da einen Tipp für die Bundesregierung?
Jetzt bin ich kein Diplomat, aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass wir in einer multiple schwierigen Situation sind. Aber wenn wir die Türkei als Partner wahr und ernst nehmen, wenn wir mit der Türkei verhandeln und Bündnisse eingehen, dann müssen wir auf der anderen Seite eben auch sehen, dass wir an solchen Stellen einem Partner auch mal klar ins Gesicht sagen müssen, hör mal, da gibt es Dinge, die müssen wir miteinander regeln. Und dieser Mut scheint mir im Moment zu fehlen.
Wie sehen Sie die Rolle, die Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Causa Böhmermann spielt? Sie selbst hat jetzt auch schon sich so geäußert, dass sie sich geärgert hat über die Bewertung, die sie gegenüber dem türkischen Premier Davutoğlu gemacht hat. Hat sie die Pressefreiheit zu lange aufs Spiel gesetzt?
Ich denke, die Kausalität, sich erst emotional zu äußern und dann im quasi juristisch-politischen Verfahren selbst zum Player zu werden, irgendjemand im Kanzleramt hat das nicht überblickt, im Zweifel ihre Berater, dass sie da selbst nochmal Beteiligte wird. Das ist ja auch extrem kompliziert. Der Paragraf 103, 104 kommt ja aus der Mottenkiste der deutschen Geschichte, Majestätsbeleidigung. Da hat ja kein Mensch mehr dran gedacht, dass es den noch gibt. Das hat Regierungssprecher Seibert ja in der ersten Stellungnahme auch gesagt, dass man das deswegen ganz intensiv prüfen muss, weil man eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, was das eigentlich war.
1871, ne, aufs Kaiserreich
geht das. Ja, ist schon ein paar Tage her. Ja. Und auch extrem selten angewendet. Insofern konnte man da wahrscheinlich wirklich nicht mit rechnen. Auf der anderen Seite gehört es zu einer Bürokratie dazu, genau vor sowas auch zu warnen, dass so etwas kommen kann. Und das war ein Fehler, das haben wir vom Deutschen Journalistenverband, also speziell ich, auch direkt öffentlich gesagt. Und ich finde es gut von ihr, dass sie im Nachhinein nach einer Bedenkzeit nun auch gesagt hat, dass das so nicht ganz richtig war. Was ich nach wie vor aber auch nicht verstehe, ist, dass sie diese Ermächtigung dann erteilt hat. Ich sage sie erteilt, weil sie die ausschlaggebende Stimme war. Man muss sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass sie hier gegen ihre beiden zuständigen Fachminister agiert hat. Es geht um Außenpolitik, es geht um Justiz. Und die beiden SPD-Minister Maas und Steinmeier, also zuständig für Justiz und Äußeres, die hatten ja gesagt, nein, 103 soll nicht angewendet werden. Und ihre Stimme hat den Ausschlag gegeben und das fand ich nicht besonders sinnvoll und auch diplomatisch nicht klug.
Wie schätzen Sie diese gesamte Thematik ein? Ist es zu hoch gehängt worden? Jan Böhmermann hatte dann einen Tweet oder bei Facebook was abgesetzt. Jetzt, er zieht sich mal zurück, damit sich alle wieder den wichtigen Themen widmen können. Da war von Staatsaffäre, Staatsakt und Ähnlichem die Rede. Alle Rechtler, die dazu gehört worden sind, sagen, also bestenfalls wird er eine Geldstrafe bekommen. Hätte man das Ganze nicht vielleicht auch trotz des Kurses der Bundesregierung, des unklaren Kurses, vielleicht etwas gelassener im Umgang nehmen können?
Na, es war schon eine ziemlich hysterische Aufregung, die da entstanden ist. Und ich glaube, das war dieser Doppelschritt. Zum einen die Kritik an der Erdogan-Satire bei Extra 3 vom Norddeutschen Rundfunk, was, glaube ich, kein Mensch so richtig verstanden hat, wie man sich über sowas aufregen kann, sowas ärgern kann. Es ist ja auch nicht so, dass es in der Türkei keine Satire gäbe. Also sich da aufzuregen, den Botschafter einzubestellen, anscheinend, was wir gehört haben, auch mehrfach einzubestellen, das schien eine solche Provokation zu sein. Dann die Beantwortung dieser Provokation mit einer nicht minder schlimmen Provokation durch Böhmermann, zumindest inhaltlich. Und dann dieses Hochschaukeln eben auf der juristischen Ebene, wo eine ganz normale Strafermittlung nach dem Beleidigungsparagrafen 185 ausgereicht hätte. Da hätte man eben jetzt nicht zu diesem staatlichen Mittel greifen müssen, dass die Bundesregierung, die sozusagen untechnisch darüber entscheiden muss, die entscheidet ja nicht rein juristisch, sich damit beschäftigen muss. Und das ist das große Problem, dass Erdogan es geschafft hat, hier in innerdeutsche Politik hineinzuregieren. Und das ist auch die Gefahr für die Zukunft, dass das nun häufiger passiert. Und wenn man sich anguckt, dass deutsche Journalisten am Flughafen abgewiesen werden, weil sie irgendwelche seltsamen Sperrvermerke auf irgendwelchen Listen haben, so wird es zumindest von Kollegen kolportiert, dann sieht man, wie weit das Ganze gehen kann.
Wie fanden Sie denn die Reaktion des ZDF? Die war ja etwas zögerlich, hatte man den Eindruck. Also bis Sie sich dann wirklich hinter ihn gestellt haben, hat es eine Weile gedauert. Was glauben Sie, warum war die Haltung da so zögerlich?
Naja, man muss in einem großen Laden wie dem ZDF natürlich auch erstmal abwägen. Also erstens gibt es ja irgendwo auch einen Redakteur, der das Ganze abgenommen hat. Möglicherweise hat auch das Justiziariat vorher geprüft. Aber man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass der Intendant jeden Tag sich alle Sendungen vorab anguckt oder die Manuskripte für Live-Sendungen anguckt und das dann genehmigt. Das heißt, bis man durch alle Instanzen bis zum Intendanten das Ganze durchgeprüft hat, juristisch durchgeprüft hat, sich auch schlicht und einfach das alles nochmal angeguckt hat, mit ein paar Leuten beraten hat, und das ist sinnvoll, sich da nochmal zu beraten, das dauert halt seine Zeit. Also da reflexartig auf jeden Zug zu springen, das kann ich gut nachvollziehen, dass man das nicht tut. Und am Ende zählt, das ZDF hat sich hinter ihn gestellt. Und dann gab es ja ganz spannende Entwicklungen. Also einige, die auch in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig rübergekommen sind. Auf der einen Seite ist der Beitrag aus der Mediathek vom ZDF gelöscht worden. Also im Internet findet man ihn dort nicht mehr. Bei den Kollegen vom Deutschlandfunk und Deutschlandradio auf der Seite findet man den Originaltext dokumentiert. Das war auch nicht ganz ohne Diskussionen abgegangen, aber es zeigt, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk eben bei uns auch tatsächlich unabhängig ist. Es ist definitiv kein Staatsfunk. Und ich glaube, dass das zum Teil auch so ein bisschen das Missverständnis bei Erdogan ist, dass er eben denkt, na, öffentlich-rechtlich, das ist doch Staatsfunk. Da kann die Bundesregierung auch einfach mal sagen, nehmt das mal raus. Was er bei der Extra-3-Satire ja versucht hat, na, allein das war schon fast Satire.
Wären die Böhmermann-Affäre und ihre diversen Auswirkungen in der Nachbetrachtung eher gut oder schlecht für die Pressefreiheit in Deutschland gewesen sein?
Also zum einen habe ich das ganz große Problem, dass diese Affäre, diese Böhmermann-Affäre im Moment ablenkt von dem, was wirklich passiert. Wir streiten uns hier über lächerliche Satiren, die ich auch ehrlich gesagt die Böhmermann-Satire nicht gut finde. Ja, aber wir streiten uns über Satiren, während Kolleginnen und Kollegen in der Türkei im Gefängnis sitzen, seltsame Prozesse gemacht bekommen und ihre Redaktionen geschlossen werden. Darüber sprechen wir eigentlich viel zu wenig, weil wir völlig mit uns selbst beschäftigt sind und mit dieser Grundsatzdiskussion über Satire. Auf der anderen Seite hilft es natürlich schon, sozusagen das Lot mal kreisen zu lassen und auszuloten, wo sind eigentlich die Grenzen von Satire. Sich über Mohammed-Karikaturen nicht aufzuregen, sich über Papstabbildungen nicht aufzuregen und nicht zu verstehen, dass andere sich aufregen, das hat bisher schon in weiten Teilen den öffentlichen Diskurs bestimmt. Jetzt sind wir dazu gezwungen, uns alle irgendwo damit mal auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass Satire sehr, sehr viel darf. Die ganz spezielle Konstruktion von Böhmermann zu sagen, ich mache jetzt was Verbotenes und das sieht so aus, Doppelpunkt, ist natürlich extrem mutig. Und ich bin da auch immer noch hin und her gerissen. Weil es ist eine ganz, ganz schwierige Konstellation, die er da gewählt hat. Und wenn man es mal aufs normale Leben überträgt, wenn ich Ihnen jetzt sage, na, ich weiß, dass ich Ihnen keine blutige Nase hauen darf und das sieht so aus. Ja, wäre jetzt auch nicht so schön. Nein, Sie haben jetzt keine blutige Nase, weil ich das jetzt nur vorgemacht habe. Aber tatsächlich, die Schwierigkeit ist dabei, dass es auch vom gesunden Rechtsempfinden so mittendrin ist. Also das Ausloten.
Und vielleicht trägt das dazu bei, diese Diskussion, vielleicht auch die hysterische Diskussion über den Fall Böhmermann, dass dieses Bewusstsein für die unter Druck geratene Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in anderen Ländern vielleicht steigt. Reporter ohne Grenzen fasst die Lage der Medien für das Jahr 2015 so zusammen. Journalisten und unabhängige Medien stehen weltweit unter zunehmendem Druck. Man beobachtet einen Rückgang der Freiräume für Journalisten fast weltweit. Gibt es irgendwas plausibel, was darauf hindeutet, warum das so ist?
Ich glaube, es spielt auf vielen verschiedenen Ebenen. Zum einen ist es die ökonomische Situation, also der Umbruch in die digitale Welt, wo es schwierig ist, mit Medien Geld zu verdienen. Auch die Akzeptanz öffentlich-rechtlicher Medien, zum Beispiel hier in Deutschland, gerät immer wieder in die Diskussion. Und keiner weiß, wie in Zukunft auf lange Dauer Journalismus finanziert werden soll. Das ist die große offene Frage. Zum Zweiten eine mediale Reizüberflutung. Also ich persönlich weigere mich ja, Facebook und Co. als soziale Medien zu bezeichnen. Für mich sind das soziale Netzwerke, nicht weniger und nicht mehr. Das sind keine Medien. Jetzt kann man natürlich sagen, im streng genommenen wissenschaftlichen Medienbegriff, ja, sind sie schon irgendwo Mittler. aber es ist eben nicht Medium im journalistischen Sinne und das muss man fein auseinanderhalten und da fehlt zuweilen auch die Medienkompetenz. Mhm. Früher war es so, wenn man ein Flugblatt gedruckt hat, das war ja so die einzige Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern, wenn man ein Flugblatt gedruckt hat, dann sah das auch so aus. Wenn man das selbst gestaltet hat, ja, wer konnte sich dann Grafiker leisten? Das war, also, das war schwierig. Ich habe letztens in der SPD-Bundestagsfraktion mit Leuten darüber gesprochen, mit Abgeordneten, die sagten, ja stimmt, wir haben uns ein bisschen gebessert. Nein, es sieht viel professioneller heute aus. Heute ist der Zugang zu Medientechniken, also auch beispielsweise in Blogs, etwas sehr spannend aufzumachen, sehr professionell aufzumachen, der ist eben quasi jedermann und jeder Frau gegeben. Dadurch unterscheiden sich eben auch Massenmedien in weiten Teilen nicht mehr von dem, was so ja, als virtuell verlängerter Stammtisch durchs Netz wabert. Mhm. Und da Orientierung zu finden, ist eben gar nicht so einfach. Und dritte Säule ist das Problem, dass auch zuweilen Politiker nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass es eine Sonderrolle für Journalistinnen und Journalisten gibt. Letzten Endes sind wir Berufsgeheimnisträger, ähnlich wie Ärzte oder Rechtsanwälte. Aber beim BKA-Gesetz, bei der Vorratsdatenspeicherung, nein, da hat man uns einfach vergessen, beziehungsweise nicht vergessen. Wir haben uns deutlich zu Wort gemeldet als Deutscher Journalistenverband, aber man will uns nicht wahrnehmen. Man will da keine Sonderregeln. Und gerade bei denen, die eben wirklich hauptberuflich als Journalistin, als Journalist tätig sind, bedarf es da eben besonderer Regeln, damit wir wirklich frei und unabhängig arbeiten können.
Hm. Zur Situation der Journalisten, jetzt haben Sie quasi wieder die Trennung vorgenommen, also mit den Blogs, das ist ja eher so diese gesellschaftliche Komponente, dass man also jetzt nicht mehr der sogenannten Systempresse trauen muss, darf, soll, sondern man glaubt sich überall zusammen, was ins eigene Weltbild passt und schreibt das vielleicht noch selber auf, garniert noch mit der eigenen Fantasie. Und das andere sind dann eben tatsächlich die staatlichen Repressionen oder der staatliche Druck, der erzeugt wird. Teilweise, wir kennen das aus der Türkei, sind die Medienhäuser im Besitz von Konglomeraten, von Großkonzernen, deren eigentliche Interessen wirtschaftlicher Natur sind und in anderen Branchen liegen. Also in der Türkei beispielsweise gibt es Großkonzerne, die im Bausektor tätig sind und da auch abhängig sind wiederum von Entscheidungen der Regierung. Auch im Finanzsektor sind die teilweise tätig. Ich habe jetzt gelesen, dass es auch in Frankreich eine Entwicklung dahin gibt, dass immer mehr Medienhäuser diesen Großkonzernen gehören und tatsächlich auch nicht mehr so im Fokus das Interesse der freien Presse für diese Großkonzerne steht. Denkt man so, Türkei in Ordnung, da ist das schon, jetzt ist es zwar gerade auf der Landkarte, aber wir haben das schon seit Jahren und man weiß das auch seit Jahren. Frankreich, unser direkter Nachbar, da überrascht das irgendwie noch mehr.
Naja, je mehr Zeitungen sterben, je mehr Medien untergehen, da bleiben ja die Marken. Mhm. Und da kann es durchaus sein, dass eben Menschen dort investieren, die ganz andere Pläne haben. Also wenn ich mir beispielsweise Russia Today angucke, die mit einem unglaublichen finanziellen Aufwand in auch die deutsche Medienszene hineindrängen, auch auf unterschiedlichsten Wegen, dann stimmt das schon sorgenvoll. Wir brauchen unabhängige Medien. Ich vermisse manchmal so die im Bereich der Tageszeitung die guten alten Verlegertypen, die wirklich einfach ein Interesse hatten, ein gutes Medium zu machen, eine gute Zeitung zu machen. Ja, über die habe ich mich auch manchmal geärgert, wenn sie eine bestimmte politische Richtung hatten, die sie vertreten haben. Das hat dann manchmal genervt, ja, wenn man irgendwie in einer Stadt nur eine Regionalzeitung hat und die gehörte einem Verleger, der eben eine bestimmte politische Richtung hatte und man hatte die jetzt so nicht, dann konnte das schon mal nerven. Früher, ganz früher, gab es dann noch die zweite Zeitung am Ort. Das ist ja auch in vielen Städten nicht mehr der Fall. Mhm. Aber mittelfristig sehe ich schon die Gefahr, dass zum einen eben die Shareholder kommen, die einfach nur Geld rausziehen wollen aus Medienunternehmen und auf der anderen die Stakeholder, die einfach irgendwas bewegen wollen mit ihrem Medienunternehmen. Und je nachdem, wenn die Mehrheit bekommen oder wenn das ein Investor sogar ist, der auf unterschiedliche Art wegen Interessen verfilzt ist, dann kann das eine große Gefahr werden. Und eine solche große Gefahr können zum Beispiel auch Google oder Facebook oder irgendeine Plattform sein, die in der Zukunft kommt. Wir reden heute über bestimmte Marken, die es nun mal gibt, die es vor 20 Jahren nicht gab. Wer sagt denn, dass es die gleichen Marken sind, die in wiederum 20 Jahren unser mediales Rezeptionsgebaren bestimmen?
Denn der Verleger hin, wieso gibt es da niemanden, der Interesse hat, ein Medium aufzubauen oder weiter zu begleiten?
Fakt ist, dass die Auflagen auch der Tageszeitungen bergab gehen. Auf der anderen Seite gibt es eben die Wochenzeitung Die Zeit, die Rekordauflagen hat. Also wirklich Rekordauflagen im Moment. Also ich glaube schon, dass mit gutem Journalismus noch Geld zu verdienen ist, aber guter Journalismus kostet halt auch Geld. Und da kommen dann oft die Wirtschaftsberater, die sagen, nee, komm, du musst sparen. Ja? Du musst hier alles irgendwo, da werden dann Häuser verkauft von den Verlagen, da wird im Vertrieb gespart, deswegen kommt dann die Tageszeitung auch manchmal nicht pünktlich. Ja? Hauptsache, es ist billig. An allen möglichen Ecken und Enden wird gespart und eben auch in den Redaktionen. Und das ist das Bitterste, was man tun kann, weil in dem Moment, wo man bei Journalistinnen und Journalisten spart, und das sage ich jetzt nicht nur als Gewerkschafter, beschädige ich das Produkt. Ja, es mag an der einen oder anderen Stelle noch irgendwo so eine Sahneschicht gegeben haben. Ja, das muss man in der Tat auch in Frage stellen, so wie der Spiegel es im Moment macht, dass man vielleicht auch nochmal über Zulagen nachdenkt. Da gibt es ja diesen Innovationsreport, wo man mal guckt, können wir uns das alles noch so leisten oder ist das aus der Zeit gefallen? Also vernünftiges Sparen, dem möchte ich mich auch nicht verschließen. Aber an die journalistische, an die redaktionelle Substanz zu gehen, öffnet halt allen möglichen Tendenzen Tür und Tor. Zum Beispiel der Tendenz, wie auch immer geahndeter PR, die sich eins zu eins dann als Journalismus verkauft. Und das ist der Tod des Journalismus.
Wenn es um Presse- und Meinungsfreiheit geht und auch den Einfluss, den Regierungen auf die Presse nehmen. Dabei lohnt tatsächlich ja auch ein Blick ins Landesinnere. Wenn wir jetzt nochmal uns angucken, Reporter ohne Grenzen, da ist Deutschland auch ein paar Plätze abgerutscht, steht immer noch sehr gut da. Zwar liegt jetzt auf Rang 16 aller Länder. Trotzdem sagt Reporter ohne Grenzen, Journalisten würden immer häufiger angefeindet, Sie haben es auch schon angesprochen, bedroht. Gerade wenn es um Rechtsextremismus geht, gab es in der Vergangenheit Fälle, wo auch die Polizeiorgane die Journalisten nicht ausreichend geschützt haben. Kann man da schon tatsächlich sagen, dass die Presse hier unter Druck geraten ist, dass die Pressefreiheit eingeschränkt ist?
Ja, die Presse ist insgesamt unter Druck geraten, gerade im Umfeld dieser rechtspopulistischen oder auch rechtsextremen Demonstrationen. Zum einen gab und gibt es einen Trend, dass Polizeibehörden sich nicht hinreichend um dieses Problem kümmern. Da werden beispielsweise Kolleginnen am Rande einer Demonstration in den Hausflur geschubst, bespuckt, beschimpft und die daneben stehenden Polizisten der Bereitschaftspolizei schreiten erstmal gar nicht ein, weil sie denken, das ist irgendeine Auseinandersetzung. Also das habe ich selbst beobachtet. Da werden Demonstrationen erst aufgelöst, nachdem schon irgendwie eine halbe Stunde lang Flaschen geflogen sind. Und wenn eine Flasche gegen einen Polizeiwagen schlägt, vor dem sich Journalistinnen und Journalisten aufhalten, bedeutet das, dass mit hoher Geschwindigkeit anschließend die Scherben auf uns runterregnen. Das ist saugefährlich. Und da bringt auch nicht jeder eine kleine Schürfwunde, eine kleine Kratzwunde zur Anzeige. Was vielleicht auch ein Fehler war in der Vergangenheit. Also mittlerweile empfehlen wir ganz konsequent, Strafanzeigen zu stellen, auch wenn man die Täter nicht ermitteln kann. Denn es muss bei der Polizei ankommen, dass es hier ein großes Problem gibt. Und das ist der Grund, warum wir als Deutscher Journalistenverband auch ganz gezielt Gespräche führen. Ich spreche im Moment mit Polizeigewerkschaften und auch mit dem Bund der Richter und Staatsanwälte, mit Innenpolitikern, mit Innenministern, weil wir wirklich durchsetzen müssen, dass neben der Demonstrationsfreiheit, die ein hohes Gut ist, eben auch die Pressefreiheit geschützt wird, und zwar von den staatlichen Autoritäten, die das Gewaltmonopol haben. Die müssen uns schützen. Zum Zweiten kommt natürlich dann diese Kategorie der Einschüchterung dazu, wo ganz gezielt vor allem rechtsextreme Gruppen Journalistinnen und Journalisten unter Druck setzen, die sie nach Demonstrationen abfangen, die ihnen zu Hause auflauern, die fingierte Todesanzeigen eben veröffentlichen und wo man sich auch im privaten Umfeld bei Facebook und Ähnlichem immer wieder mit Shitstorms beschäftigen muss. Das hat zugenommen, das sind konzertierte Aktionen und das ist der gezielte Versuch, kritische Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern. Und da wundert es mich nicht, wenn wir dann bei der Pressefreiheit insgesamt schlechter abschneiden. Dazu kommen natürlich dann auch wieder die staatliche Ebene, Auskunftsrechte zum Beispiel für Journalisten, die eingeschränkt sind. All das macht eben diesen relativ schlechten Platz aus. Also Platz 16 von 180 ist noch gut, sagten Sie vorhin. In der Tat, es ist noch gut, aber es ist auch nicht Spitzenklasse. Mhm. Da ist noch Luft nach oben, und zwar genau 15 Plätze.
Merken Sie denn auch in der Praxis, dass diese Einschüchterungsversuche Erfolg haben?
Viele Redaktionen sind mittlerweile dazu übergegangen, ihre Journalistinnen und Journalisten nur noch mit Bodyguards rauszuschicken. Das kennen wir vom Mitteldeutschen Rundfunk in Ostdeutschland. Das kennen wir aber zum Beispiel auch von RTL West in Westdeutschland, in Köln oder im Ruhrgebiet. Das ist zuweilen notwendig. Wir diskutieren im Moment auch sehr intensiv darüber, ob wir unseren Kolleginnen und Kollegen empfehlen sollen, Helme mitzunehmen. Denn tatsächlich bei solchen Demonstrationen ist es immer häufiger der Fall, dass es wirklich sinnvoll ist, einen Helm dabei zu haben.
Das ist bei Fotojournalisten teilweise ja sogar schon gang und gäbe, wenn abzusehen ist, dass es ein bisschen härter zur Sache geht.
Ja, klar. Bei Fotojournalisten, bei Fernsehjournalisten ist das in der Tat immer häufiger zu sehen. Und ich habe mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, und ich habe viele rechtsextreme Aufmärsche begleitet als Journalist, ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich da mal einen Helm mitnehme. Heute tue ich das.
Also wenn man mit Helm rausgeht, ist es ja noch keine Selbstbeschneidung, aber wenn man sagt, man geht vielleicht gar nicht mehr hin, ist es ja eine Art von Selbstbeschneidung. Jetzt gibt es auch andere Arten. Man hat diesen Fall gehabt, der Talkrunde im SWR war das, wo man auf Wunsch diverser Landespolitiker nicht mit AfD-Politikern sprechen wollte. Ist das auch ein Einschnitt in die Pressefreiheit, der irgendwie selbst auferlegt ist?
Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Einschnitt in die Pressefreiheit bezeichnen. Ich würde es trotzdem als unsouverän bezeichnen. Also in der einzelnen Situation im Wahlkampf, wo die Partei noch nicht im Landtag war, kann man noch darüber sprechen. Aber spätestens jetzt, wo sie im Landtag ist, kann man darüber nicht mehr sprechen. Muss aber auch anerkennen, dass es auch bei vielen Medienvertretern Schwierigkeiten gibt mit dem Konzept von Populismus, vor der Kamera, vor dem Mikrofon in einer Live-Situation klarzukommen. Mhm. Das haben auch viele Politiker so nicht wirklich auf dem Kasten. Und ich habe letztens auch in einer Diskussionsrunde beim SWR, bei SWR 1 gesessen, wo ein Vertreter der AfD mit am Tisch war. Man muss da genau zuhören. Man muss diesen zum Teil rhetorisch sehr starken Persönlichkeiten auch was entgegenzusetzen haben. Ja, man muss an der Stelle sozusagen auch Rampensau sein und auch mal reingrätschen und sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, das ist nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Und insofern kann ich verstehen, dass es da eine Verunsicherung gibt, aber sowohl für die Situation auf Demonstrationen gibt es mittlerweile in vielen Häusern Schulungen. Und ich denke, es ist dringend notwendig, dass es auch vermehrt Schulungen, also auch für erfahrenste Journalistinnen und Journalisten gibt. Wie gehe ich mit Populismuskonzepten um, wenn sie offensiv von Personen vorgetragen werden? Also nicht jeder, denke ich mir, besteht dort ein solches Gespräch, wo eben rhetorisch verdammt gut geschulte Persönlichkeiten dann Dinge auf dem Sender sagen, die man plötzlich so gar nicht mehr wechseln kann, wo man nicht mehr mit umgehen kann. Und ich glaube, diese Angst, die beherrscht das eher als ein wirklicher Einschnitt in Pressefreiheit.
Mhm. Wobei hier geht es ja darum, wie Journalisten dann auch damit umgehen und diesen Populisten dann vielleicht auch Einhalt gebieten, aber hier vor der Landtagswahl vor den Landtagswahlen war es ja so, dass tatsächlich die Politiker quasi den Redaktionen vorgeschrieben haben, also wenn die und die und die Person da sitzt, dann nehmen wir nicht daran teil. Also eigentlich müsste ja die Hoheit dann tatsächlich immer noch bei den Redaktionen liegen.
In der Tat. Wobei ich es auch für umstritten halte, eine Partei, die eben weder auf Bundesebene im Bundestag ist, noch in dem jeweiligen Landtag vertreten ist, dann zu der sogenannten Elefantenrunde einzuladen. Mhm. Also das ist unüblich bisher und insofern ist das dann auch wirklich eine Abwägungssache. Und da sollte man auch keinen Schlingerkurs fahren. Mhm. Natürlich ist es auch Sache der Politiker, die sich solchen Diskussionen dann einfach stellen müssen, in welchem Format auch immer. Mhm. Also wegducken auf Dauer bringt es nicht, weil wenn wir uns angucken, welchen Rückhalt zum Beispiel die AfD zumindest bei vielen Wählern hat, zumindest jetzt impulsiv bei diesen vergangenen Landtagswahlen, dann können wir nicht sagen, das sind alles Rechtsextreme. Mhm. Das kann man noch nicht mal über die AfD sagen, geschweige denn über ihre Wählerinnen und Wähler. Das heißt, Sorgen und Nöte müssen wir als Journalistinnen und Journalisten da auch ernst nehmen. Ja. Ein Beispiel ist, wo die AfD ja massiv jetzt auch drauf setzt, das Thema Islamkritik. Auch die Kritik an Moscheebauten zum Beispiel. Und da sage ich immer, es ist völlig egal. Also ich komme aus Köln, da ist die DITIB-Zentralmoschee gebaut worden. Und es ist dann völlig egal, ob ich ein Einkaufszentrum, eine katholische Kirche oder eine Moschee baue. Ich habe immer auch Kritiker, die nun definitiv nicht rechtsextrem sind. Die haben schlicht und einfach die Frage, wie ist es denn jetzt mit der Verkehrsbelastung hier? Gibt es genug Parkplätze, wenn eine große Moschee oder ein anderes Gebäude kommt? Wenn das so hoch ist, wird mein Balkon dann verschattet? Habe ich dann noch Sonne? Und man neigte in der Vergangenheit dazu, solche Themen einfach abzubügeln und sagt, ach, das sind ja nur die Rechten, die haben was dagegen. Das ist problematisch. Das heißt, wir müssen zum Teil auch einen offeneren Diskurs führen. Nur leider, ein offener Diskurs kostet Zeit. Politik ist komplex. Und wer mag sich auf Komplexität im Moment einlassen? Das ist das große Problem unserer sehr schnelllebigen Zeit.
Lassen Sie uns mal versuchen, Platz 16 von Reporter ohne Grenzen so ein bisschen einzuordnen. Also wir sprechen über Dinge, die deutsche Journalisten betreffen. Aber tatsächlich, wenn Sie jetzt sich unterhalten mit Kollegen aus dem Ausland, sprechen wir über Ungarn, sprechen wir über Polen. Sind unsere Probleme dann gemessen daran vielleicht doch klein? Und welche Erfahrungen von welchen Erfahrungen berichten Ihnen Kollegen aus dem Ausland?
Es ist ganz schwierig zu beantworten. Wenn ich von einem Nazi gerade verprügelt worden bin, dann werde ich dieses Problem nicht als klein erkennen. In der Gesamtschau liegen wir erstens mit Platz 16 genau da, wo wir hingehören. Ich glaube, diese Beobachtung ist seitens Reporter ohne Grenze sehr treffend. Denn es gibt Länder, Sie nannten Polen, Sie nannten Ungarn, die im Moment zum Generalangriff auf die Pressefreiheit blasen. Das ist im Moment ein europäisches Problem, wo ich mir auch wünsche, dass das auf die europäische Agenda mehr gehoben wird, dass wir mehr darüber sprechen und dass in der Europäischen Union insgesamt dieses Thema intensiver beackert wird. Das gilt im Übrigen auch für die Türkei. Es gibt ja Beitrittsgespräche. Ich selbst war vor gut einem Jahr im Justizministerium in Ankara für eine Woche als Experte der EU-Kommission. Und das war ein Projekt zu Justiz und Medien. Und da sind damals an Staatsanwaltschaften, an Gerichten, Pressestellen das erste Mal eingerichtet worden. Das gab es bis dahin gar nicht. Man hatte es nicht nötig, Gerichtsurteile, Ermittlungen öffentlich zu erklären. Und dieses zarte Pflänzchen droht im Moment von Erdogan zertrampelt zu werden. Und das finde ich unheimlich schade, weil ich schon viele Menschen dort kennengelernt habe. Und die wird es auch in Polen und die wird es auch in Ungarn geben, die einfach an Presse- und Meinungsfreiheit glauben, die sich dafür einsetzen, die im Moment nur in diesen Ländern sich nicht durchsetzen können. Und da ist es unsere Aufgabe, ja, die eben zum Beispiel auch durch öffentliche Äußerungen, durch Solidaritätstreffen oder Besuche zu ermutigen und deutlich zu machen, ja, es gibt Menschenrechte und um die müssen wir jeden Tag aufs Neue kämpfen. Die sind nicht selbstverständlich.
Gerade in Polen hat sich die Situation rasant verschlechtert. Reporter ohne Grenzen schätzte die Lage für 2015 rückblickend noch als gut ein, dem gleichen Stand wie in Deutschland. Darüber würden wir heute für Polen wahrscheinlich nicht mehr sprechen. Was sagt denn diese Rasanz, dieses Drucks, der auf die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit ausgeübt wird, aus?
Gesetze, Vorschriften, an die sich alle kollektiv verbindlich halten müssen, sind immer ein Stück weit Auslegungssache, sind gesellschaftliche Verhandlungssache. In einer Demokratie kann man halt Gesetze auch irgendwann ändern, bis auf einige Grundrechte. Und wenn wir uns vorstellen, dass Korruption vor 20 Jahren noch quasi legal war, indem man Schmiergelder von der Steuer absetzen konnte, wenn man sich vorstellt, dass das Frauenwahlrecht bei uns auch noch nicht so furchtbar alt ist oder der Paragraph 175 bis vor ein paar Jahrzehnten Homosexualität unter erwachsenen Menschen unter Strafe gestellt hat, wenn man sich die aktuelle Diskussion um die Freigabe von Marihuana anguckt, dann sehen wir, dass es viele, viele Dinge gibt, die sich auch sehr, sehr schnell, sehr grundlegend ändern können. Und insofern ist das, was wir in manchen Ländern beobachten, wenn eben eine bestimmte demokratische Mehrheit sich plötzlich bildet, die vielleicht gar nicht so demokratisch dann in der Handlung ist, wie sie eigentlich sich geriert hatte, dass dann sehr viel möglich ist. Und deswegen schaue ich mir auch die Wahlergebnisse der AfD im Moment mit großer Besorgnis an, ob eine ganz große Koalition, also mit mehr als den zwei großen Parteien, da die Lösung auf Dauer ist, wage ich auch zu bezweifeln. Im Spiegel ist das ja mal kommentiert worden, dass das letztendlich auch Wählerinnen und Wähler in die Arme von extremen Parteien wieder bringen könnte. Und in der Tat mache ich mir da große Sorgen drum, dass auch sowas in der Bundesrepublik nicht ganz ausgeschlossen ist, je nachdem, welche Mehrheiten sich irgendwann bilden können.
Dass man aber Gesetze gegen Medien erlässt, heißt ja auch, dass sie eine gewisse Macht haben. Sehen Sie denn irgendeine Alternative zur Presse, zu den Medien als vierte Macht?
Es gibt letztendlich keine Alternative, denn die Medien, also die Presse, stellt halt sozusagen das Lagerfeuer bereit. Das geistige Lagerfeuer, an dem wir uns alle wärmen, also den Rohstoff an Informationen für einen demokratischen Diskurs. Ohne den kann Demokratie nicht funktionieren. Das geht einfach nicht. Ich kann ganz viele wunderbare Einzelmeinungen im Internet finden, aber in dem Moment, wo ich nicht vertrauen kann, also wo das Handwerk des Journalismus nicht angewendet wird, das noch einmal auch bezahlt werden muss, in dem Moment, wo Analyse, objektive Berichterstattung, aber dann auch Einordnung und Kommentierung nicht mehr stattfindet. Von solchen, die das gelernt haben, von solchen, die das eben wirklich nach den Regeln der Kunst anwenden, worauf ich eben auch vertrauen kann, wo diese Glaubwürdigkeit vorhanden ist, da wird es verdammt schwierig für Demokratie. Das können einzelne Äußerungen von Menschen in sozialen Netzwerken oder Ähnlichem nicht auffangen. Das können sie nicht ausgleichen.
So komplex, wie sich die Welt präsentiert, desto mehr Einordnung wäre vonnöten. Eine Schraube lässt sich selten zurückdrehen. Sehen Sie Ansätze, wie es gelingen kann, Vertrauen zurückzugewinnen, wie man vielleicht auch von Seiten der Presse, der Medienhäuser begangene Fehler wieder ausbügelt, damit man Vertrauen zurückgewinnt, damit man andere Ansätze gewinnt?
Also erste Schritte in die Richtung gibt es ja schon. Zum einen gibt es jetzt häufiger mal so Rubriken, wo Fehler eingeräumt und erklärt werden.
Ja.
Zum anderen so diese Rubriken, wo man sagt, das wissen wir schon, das wissen wir noch nicht, gerade im Internet sehr hilfreich, weil ja viele ganz ungeduldig darauf warten, dass sie schon alles sofort erklärt bekommen, weil sie das auch immer noch innerlich irgendwo verbinden mit den großen Medienmarken. Aber auch die müssen erstmal recherchieren, zum Beispiel nach den Terroranschlägen in Belgien, wo ich selbst festgestellt habe, was ist denn jetzt los? Ich wollte es selbst wissen. Und guckte dann bei Spiegel Online, bei Zeit Online, bei Tagesschau.de, bei meinem Regionalblatt Stadtanzeiger auf den Internetseiten und fühlte mich irgendwie noch zu wenig informiert. Ja, weil es die Informationen noch nicht gab. Das muss man dann auch erstmal abwarten. Zum anderen, denke ich, müssen wir auch, die wir gewohnt waren, als Journalistinnen und Journalisten auf den Berg zu steigen und quasi als Prophet nach unten zu senden, aber nach Möglichkeit wenig zu empfangen, uns komplett umgewöhnen. Und auch da darf das Pendel nicht zu weit ausschlagen. Unser Hauptjob kann dann nicht sein, nur noch zu empfangen und gar nicht mehr zu senden. Also wenn ich mit E-Mails bombardiert werde, ich kann nicht jede Mail beantworten. Wenn ich mir Kommentare durchlese auf den Seiten der Medien, für die ich arbeite, wenn ich Kommentare bei Facebook lese, ich kann nicht mehr alles verarbeiten. Das ist dann eben auch, wenn man sich in größeren Kreisen bewegt, also bundesweit beispielsweise berichtet, dann sind das locker mal ein paar tausend Kommentare. Das ist physisch nicht mehr zu schaffen und ist dann irgendwo auch der Punkt, wo es vom eigentlichen Job ablenkt. Und dafür Verständnis zu bekommen, ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, wir müssen unseren Job auch mehr erklären. Und das ist unüblich bei Journalistinnen und Journalisten. Und das habe ich mir sozusagen auch zum Thema meiner Amtszeit gemacht, dass ich eben sage, ja, ich nehme diese Herausforderung an. Ich versuche als Stimme der größten deutschen Journalistenorganisation genau das zu tun, unseren Job zu erklären. Und das werden wir zum Beispiel in Zusammenarbeit auch mit Tageszeitungen künftig in Schulen tun, in Schulen und Hochschulen, wo wir ganz bewusst auch bei jungen Leuten hingehen, zeigen, es gibt uns, Journalistinnen und Journalisten, was wir tun und warum wir es und wie wir es tun. Und eben auch, wo wir es abgrenzen zu dem, was man am digital verlängerten Stammtisch alles so an Gegröle hört.
Also den Mittelweg finden zwischen Sender und Empfänger sein, waren Journalistinnen, Journalisten, Medien allgemein gesprochen zu lange zu hochnäsig?
Naja, der Prophet auf dem Berg, der sieht dann nicht mehr alles, was unten an Ameisen läuft. Also Brechts Radiotheorie hat das ja vor schon fast 100 Jahren eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, dass eine Sehnsucht danach war, dass eben jeder irgendwo seine Ansichten in die Gesellschaft tragen kann und das eben auch mit Hilfe von Massenmedien. Ja, das ist immer mal wieder versucht worden. Es gab dann so Projekte wie Bürgerradio, Bürgerfernsehen und so, aber es hat ja nie den durchschlagenden massenmedialen Erfolg gehabt. Insofern ist es eine gesellschaftliche Herausforderung, dass plötzlich ganz andere Dinge möglich sind und dass Journalismus eben nicht mehr so die Masse erreicht, wie das bisher der Fall war. Wenn ich manche junge Leute mir anschaue, die eben wirklich nur irgendwo zwischen Katzenvideos und allenfalls noch Sportergebnissen oder den neuesten Beauty-Trends sich bewegen, das dann in einem Konglomerat aus Facebook, Google und YouTube tun, dann wird das halt irgendwann schwierig, weil auch diese Menschen dürfen wählen.
Wie erklärt man sich als Journalist in seiner Arbeit am besten?
Und ab wann wird es notwendig? Weil muss ja auch, nicht in allen anderen Berufen muss sich ja auch nicht jeder erklären. Also wenn ich jetzt einen Installateur im Haus habe, der muss sich nicht erklären, sondern ich möchte, dass er seine Arbeit gut macht. Und diesen Vertrauensvorschuss gebe ich ihm, genau wie dem Busfahrer, der mich hierher gefahren hat. Und genauso sollte es ja auch sein, wenn ich die Zeitung aufschlage, dass ich auch davon ausgehe, dass die Geschichte, die ich lese, gut recherchiert ist. Also ab wann setzt es überhaupt ein, dass man sich erklären muss? Und dann, was du natürlich sagtest, wie macht man es dann auch korrekt?
Ich kenne jetzt Ihre privaten Verhältnisse nicht. Insofern weiß ich nicht, ob der Installateur bei Ihnen umsonst kommt. Wir haben ein ganz großes Problem. Die Menschen haben keine Wertschätzung mehr für Journalismus, weil sie keine Wertschätzung für Journalismus mehr haben. Auf Deutsch. Sie zahlen in weiten Teilen nicht mehr dafür, weil sie meinen, dass sie irgendwo mit ein paar Online-Quellen schon ganz gut bedient sind. Wenn man Glück hat, sind das dann Tagesschau.de, Spiegel Online und Co. Wenn man Pech hat, sind das Kopfverlag, Junge Freiheit und sonst irgendwas. Also die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass wir eigentlich jeden Tag vor der Herausforderung stehen, uns zu erklären, dass das mittlerweile gesellschaftlich letzten Endes auch eingefordert wird. Und ich bin letztens hier in Berlin Taxi gefahren. Und habe mich mit dem Taxifahrer genau darüber unterhalten. Und er sagte mir, wieso brauche ich da alles nicht? Ist doch vollkommener Unsinn. Wie kommen Sie darauf, dass ich für Journalismus zahlen soll? Oder ich sagte, dann kann ich ja jetzt aussteigen. Meint er, wieso? Meint er, ja, dann brauche ich ja auch nicht zu bezahlen. Wenn Sie jetzt auch sagen, jeder kann ja irgendwas schreiben, ja, dann bitteschön, Sie können auch so viel Sie wollen den ganzen Tag mit Ihrem Taxi hier oder mit Ihrem Auto, ich sage jetzt auch nur Auto, mit Ihrem Auto durch Berlin fahren, viel Spaß dabei, danke, dass Sie mich ein Stück mitgenommen haben. Genauso ist das mit Ihrem Installateur und in dem Moment, wo man eben dafür nicht mehr zahlen will und dann die Qualität naturgemäß irgendwann mal bergab gehen muss, weil alleine über Werbung ist das nicht zu finanzieren. Dann muss ich eben auch überlegen, wie soll das Ganze weitergehen. Und da, wenn wir Journalismus retten wollen, ja, dann müssen wir erklären.
Jetzt haben wir den Tag der Pressefreiheit. Wie ist Ihre Prognose, wie wird sich das alles entwickeln, Meinungs- und Pressefreiheit, wenn wir jetzt zum Tag der Pressefreiheit 2017 wieder zusammensitzen sollten?
Fangen wir mit der Türkei an. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, zumindest auf diesem Jahreshorizont, dass sie sich bis dahin schon deutlich verbessert auf der Skala der Pressefreiheit. Allenfalls wird sie sich eher noch verschlechtern, wobei auch das schwierig ist in dem harten Konkurrenzfeld, wo sie sich da befindet. Insofern bin ich da im Moment nicht allzu optimistisch, wenngleich ich schon einen Hoffnungsschimmer habe, dass durch die Europäische Union an der einen oder anderen Stelle auch etwas mehr Druck ausgeübt wird. Aber nochmal, das wird schwierig, wo wir dann selbst solche Fälle wie in Polen und Ungarn haben und selbst vor der eigenen Haustür noch nicht ganz sauber gemacht haben und selbst noch nicht alle Probleme wirklich da gelöst haben. Wir müssen weltweit darauf achten, dass Pressefreiheit nicht unter die Räder gerät, weil eine solche Liste, wie Reporter ohne Grenzen sie macht, ist ja dann auch nur eine relative Bestandsaufnahme. Weil wenn Pressefreiheit insgesamt immer weniger wertgeschätzt wird, immer weniger stattfindet empirisch, dann ist es auch nichts mehr wert, auf Platz 1 zu stehen, wenn auch das mit massiven Einschränkungen verbunden ist. Insofern wird man wahrscheinlich auch in dem Bereich noch genauer hinschauen müssen, weil auch auf Platz 1 ist es wahrscheinlich nicht alles hundertprozentig in Ordnung. Auch da gibt es dann noch Abweichungen. Wie groß ist dieser Teil der Abweichungen? Das wird sich nicht in einem Jahr, nicht in zwei Jahren ergeben, aber das ist etwas, was wir langfristig im Auge behalten müssen. Ja, um Pressefreiheit wird jeden Tag gekämpft und von jedem von uns eben an jedem Tag. Da müssen wir alle dranbleiben und dieses Thema eben auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und wenn die Affäre Böhmermann eins gebracht hat, dann, dass wir zumindest über Presse, über Kunst, über Meinungsfreiheit wieder in eine Diskussion gekommen sind, in einen Diskurs, der diesen Begriff auch wirklich verdient.
Herr Überall, wir danken Ihnen für das Gespräch und hoffen, wenn wir uns das nächste Mal treffen und über dieses Thema sprechen, dass sich die Situation dann vielleicht etwas gebessert hat. Für heute vielen Dank.
Ich danke auch für das Gespräch. Danke.
Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast zum Blog www.leitmedium.de.